Bibeltext in der Predigt und ich möchte gerne am Anfang einfach auch die Predigt noch unter Gottes Leitung stellen. Lieber Herr, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du dich bezeugst als der Allmächtige. Und ich möchte dich bitten, dass dein Heiliger Geist heute Morgen etwas berührt in unseren Herzen. Wieder, dass wir etwas sehen können, was wir bis jetzt nicht gesehen haben. Und dass uns das ermutigt und dass uns das weiterbringt, jeden Einzelnen persönlich, auch mit all dem, was jeder mitträgt und mitbringt an Lasten, Fragen und Sorgen des eigenen Lebens, aber auch im Blick auf diese Gemeinde und ihre Zukunft. Du bist ein großartiger Gott, grenzenlos. Ich ehre dich darüber und danke, dass du jetzt hier bist und mit uns sprichst und deine Gegenwart hier uns, wir uns gewiss sein können. Amen. Ich hatte die Anfrage bekommen, ob ich mich in eure Gottesdienstpredigtreihe einklinke. Und da habe ich gedacht, na klar, dann passt das auch hier in die Linie hinein. Und ihr seid dabei, das Johannesevangelium zu betrachten. Und da sind wir denn jetzt bei dem Kapitel 10 gelandet. Und dort die Verse 22 bis 30. Und wenn wir die nächste Folie hier sehen, könnt ihr auch mitlesen, was ich euch aus der neuen Genfer Übersetzung vorlese als Bibeltext. Johannes 10, 22 bis 30. Es war Winter, im Gegensatz zu heute. In Jerusalem feierte man das Fest der Tempelweihe. Jesus war im Tempel. Er hielt sich in der Halle Salomos auf. Da umringten ihn die Juden und sagten, wie lange lässt du uns noch im Ungewissen? Wenn du der Messias bist, dann sag es uns offen. Jesus entgegnete, ich habe es euch bereits gesagt. Doch ihr glaubt mir nicht. Alles, was ich im Namen meines Vaters tue, zeigt, wer ich bin. Aber ihr gehört nicht zu meinen Schafen, darum glaubt ihr nicht. Meine Schafe hören meine Stimme, hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Ich habe, bevor ich den Text näher angeschaut habe, ein bisschen drumherum gelesen im Text und da fiel mir etwas auf. Und das ist so ein bisschen der erste Block von zweien aus meiner Predigt. Es herrschte große Aufregung da um diesen Jesus in Jerusalem. Im letzten Kapitel 9 hatte Jesus etwas gesagt und die Pharisäer hatten plötzlich gemerkt, ups, der spricht von uns. Immerhin hatten sie so viel verstanden. Und dann fragen sie Jesus, sind wir etwa auch blind? Und Jesus antwortet, ihr macht euch schuldig, weil ihr behauptet, ihr könntet sehen. Boah, das muss denn doch unter die Haut gegangen sein. Ja, der Graben muss doch Spannkraft gekriegt haben hier. Dann sind wir im Kapitel 10. Wieder hat Jesus ein Stück von seiner Rede gehalten und plötzlich die ganze Menge der Juden um ihn herum zerteilt sich in zwei Teile. Die einen sagen, der ist von einem Dämon besessen. Wie kann der sowas sagen? Die anderen sagen, wer solche Wunder tut, der kann doch nicht vom Teufel sein. Und es gab eine Spaltung. Ja, zwei Parteien, die sich auf einmal gegenüberstanden. Große Aufregung. Nach unserem Text, Vers 31, steht, sie wollten ihn steinigen. Sie wollten ihn wegschaffen. Und als Begründung haben sie ihm gesagt, du machst dich zu Gott, obwohl du nur ein Mensch bist. Gott sagt, vorhin habe ich es euch vorgelesen, ich mache Neues. Seht ihr es nicht? Offensichtlich hatten es die Pharisäer nicht gesehen, was Gott Neues, anderes gemacht hat. Und dass dieser Jesus halt nicht nur Mensch war, sondern tatsächlich Gott. Und in Vers 39, nur ein paar Verse weiter, versuchten sie ihn festzunehmen, aber er konnte entkommen. Die schöne, fromme Welt in Jerusalem, komplett aus den Fugen geraten. Und wisst ihr was? Es kam mir alles so bekannt vor. Und ich merke, welche eine Aktualität diese Bibelworte haben. Bis in unsere Zeit. Weil ich den Eindruck habe, wenn ich mich umsaue, das mit der Aufregung hat sich nicht geändert. Da gibt es Leute, die sagen, dass mit der Pandemie haben irgendwelche Leute inszeniert. Die Maßnahmen des Staates sind endzeitliche Eingriffe in unser Christenleben. Mein Freund lebt in Florida. Den kennen wir uns seit Teenager-Tagen. Wir waren kürzlich dort. Dort hörte ich die Aussage, die in der Politik der erhöhen nur die Benzinpreise, damit die armen Leute nicht mehr am Sonntag in den Gottesdienst fahren können. Andere sagen, Putin macht so lange, bis auch wir hier Krieg haben und schuld daran ist die NATO. Und so könnte ich noch eine Menge mehr zitieren. Wenn jemand bei der Delegiertenversammlung im Anfang Juni war, hat Direktor Klaus Schmidt auch einige dieser Dinge zitiert, die bei ihm angekommen sind. Ich möchte das überhaupt nicht kommentieren, inhaltlich. Ich habe es nur gesagt. Was mich aber dabei bedrückt, ist, dass diese Diskussionen dazu führen, dass Christen aufeinander losgehen. Dass sie einander den Glauben absprechen, dass sie unbedingt Recht haben wollen und dass sie ihre Meinung manchmal nicht nur aus der Bibel, sondern aus dem Internet gezogen haben. Ich habe so bei mir gedacht, diese beiden Quellen, das Internet und die Bibel, haben eins gemeinsam. Man muss ihnen glauben. Ja, und da scheint es auch Christen zu geben, die dem Internet mehr glauben als der Bibel. Wobei ich das Internet nicht pauschal schlecht machen will, ich nutze es auch. Aber ich sehe, wie hier Dinge passieren, wegen unterschiedlicher Meinungen, wo ich mich frage, ist das die Art von Jesus? Und deswegen habe ich den Eindruck, und das möchte ich gerne so ein bisschen als einen roten Faden auch durch die Predigt hindurchziehen, es macht sich alles fest an deiner und meiner Antwort auf die Frage, wer ist eigentlich Jesus? Das war damals schon so. Und deswegen habe ich die steile Aussage als Thema, einfach vorhin konnte man es hier sehen, über diese Predigt geschrieben, Jesus, die Antwort auf alle Aufregung. Ganz spannend, wie wir das jetzt entfalten dürfen. Wir hatten ja ein bisschen später angefangen und wenn ihr mir jetzt noch eine Viertelstunde gebt, ist das okay, ja? Schön. Keine Hektik. Ach, das tut mir so gut. Vielen Dank. Ja, schon die Juden damals, als Jesus unter ihnen lebte, als er sie ihn sahen, wie er redete, wie er wirkte, hätten eigentlich zugeben müssen, dass Jesus nicht so ist, wie sie ihn gerne hätten. Jesus ist nicht so, wie sie damals und wie wir heute ihn gerne hätten. Auch ein wichtiger Gedanke. Sie hatten eine feste Vorstellung. Der Messias muss das und das leisten. Und vermutlich konnten sie dazu sogar Bibelstellen aus der Versenkung ziehen. Und trotzdem muss Jesus diesen theologisch schlauen und gebildeten Leuten sagen, ihr seid blind. Sie wollten das nicht wahrhaben. Sie wollten nicht sehen, was sie eigentlich sahen. Sie behaupteten, wir sehen alles richtig. Und kommen so weit, dass sie ihre Sicht zuletzt mit Gewalt durchgesetzt haben. Die haben richtig zugeschlagen. Jesus ans Kreuz geschafft. Man kann Gewalt auch verbal ausüben. Und deswegen schreibt der Apostel, und deswegen komme ich jetzt auf den Text, den der Werner vorhin vorgelegen haben und den ich jetzt auch nochmal hier aufgeschrieben habe, vielleicht die nächste Folie aus Epheser Kapitel 1, wo der Paulus, und das dämmert mir je länger, je mehr ich das lese, sagt, ich bete für euch, damit Gott euch den Heiligen Geist gibt, mit welchem Zweck, damit ihr Jesus immer besser kennenlernt. Dazu will der Heilige Geist in uns wirken. Wir sollen diesen Jesus immer besser kennenlernen. Was auch heißt, dass wir unsere Vorstellungen von dem Jesus dann erneuern zu den Vorstellungen, wie der Heilige Geist es uns lehrt, was diesen Jesus wirklich ausmacht. Und hier, glaube ich, liegt die Lösung für alle Aufregungen. Wenn Christen sich zanken und Gemeinden sich spalten, wie es damals unter den Juden auch waren, zwei Gruppen, dann behaupte ich einfach, sie haben diesen Jesus nicht wirklich gut kennengelernt. Jesus hat auch seine Kommentierungen und seine Sicht, die göttliche Sicht, sehr klar formuliert. Und wenn heute auch jemand seine Meinung sagt, dann will ich die ihm gar nicht unbedingt direkt absprechen. Ich habe in meinem Berufsleben immer mit vielen, vielen unterschiedlichen Meinungen zu tun gehabt. Das ist nicht das Problem, die unterschiedlichen Meinungen. Sondern wie gehen wir damit um? Und das hat uns Jesus vorgemacht. Er hat die Menschen geliebt. Er ist zu den Sündern nach Hause gegangen. Er hat sich diesen Diskussionen gestellt und dann mit einer geistlichen Weisheit dazu geantwortet. Und immer wieder geht es wie einen roten Faden untereinander. Habt euch untereinander lieb. Bis hin zu liebt sogar eure Feinde. Jesus bringt bei diesen Pharisäern, die so aufgebracht sind, deutlich zum Ausdruck, wenn ihr mit offenem Herzen hinschaut und genau hinhört, dann wäre die Frage, wer ich bin, eigentlich längst beantwortet. Weil sie haben zu ihm gesagt, jetzt sagst du uns doch öffentlich, bist du jetzt der Messias oder nicht? Und Jesus sagt, schaut doch einfach mal hin und lasst euch von dem Heiligen Geist den Blick öffnen, dass ihr das Richtige seht. Aber leider musste ihnen Jesus eben auch bescheinigen, ihr wollt nicht. Übrigens auch ein Zitat, was sich quer durch die ganze Bibel, vom Alten Testament bis zum Neuen Testament hindurchzieht, dass Gott immer wieder sagen musste, ich biete euch an, aber ihr wollt nicht. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem Mann, der aus einer anderen Kultur kommt. Er ist von seiner Familie mit 4 Kindern ausgezogen und macht seiner Frau schwerste Vorwürfe. Sie habe die Ehe und die Familie zerstört. In meinem Gespräch, was ich mit ihm hatte, weil er einfach ein Freund ist, ich kenne diese Familie schon lange, war er nur auf seine Frau fixiert. Meine Versuche, den Blick auch mal auf ihn zu wenden, ließen mich scheitern. Es war ohne Erfolg. Und als dann ich gar nicht losgelassen habe und habe gesagt, schau doch auch mal nach dir, sagt er zu mir, wieso hältst du zu meiner Frau und du bist gegen mich? Ich bete weiter für ihn. Ich habe mich gescheitert gefühlt und habe auf einmal Jesus verstanden. Der hat den Menschen auch gesagt, guck doch mal dahin. Sie wollten es gar nicht. Und es blieb ohne Erfolg. Ich wünsche uns, dass wir Menschen sind, die die Herzen auftun, damit wir nicht unsere Meinung bestätigt bekommen, sondern dass wir die Sicht Gottes lernen. Dass der Heilige Geist uns sagt, wer dieser Jesus ist. Und dass wir nicht unterwegs sind mit der Vorstellung, wer dieser Jesus sein müsste für mich. Nur um festzustellen, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, er ist nicht so, wie ich ihn gerne hätte. Jesus kommt dann zu dem etwas erschütternden Schluss. Ihr glaubt mir nicht, obwohl ihr nicht nur meine Worte hört, sondern auch mein ganzes Leben mit allen Werken seht und beides eigentlich glaubwürdig zusammenpasst. Ihr glaubt mir nicht, weil ihr nicht oder vielleicht auch noch nicht zu meinen Schafen gehört. Deswegen wieder diese alles entscheidende Frage: Wer ist Jesus für dich? Hast du ihn wirklich als diesen guten Hirten kennengelernt? Bist du sein Schäfchen? Ich habe vorhin erzählt, dass meine Frau Dorothea heißt. Ich bin mit ihr jetzt, vor wenigen Tagen hatten wir unseren Hochzeitstag, 47 Jahre verheiratet. Wir kennen uns seit mehr als einem halben Jahrhundert. Und damals, als ich nach der Verlobung mich entschloss, sie zu heiraten, habe ich gedacht, ich kenne sie. Nach einem halben Jahrhundert weiß ich mehr. Aber es war nicht nur die Zeit, es waren die unsäglich vielen Diskussionen, die wir miteinander geführt haben. Wie das so bei Ehepaaren ist, bei uns auch nicht anders. Wir haben in den Höhen und den Tiefen des Lebens miteinander gerungen und einander dabei aufeinander gehört, miteinander geredet, dabei besser kennenzulernen. Das ist ein Ringen. Das ist eine Arbeit, die dahinter steckt. Und deswegen auch der Paulus, der sagt, ich bete darum. Ich bete darum, dass euch geöffnete Augen des Herzens gegeben werden. Dann seht ihr richtig. Und ich fand es interessant, dass das sogar in der Weltliteratur hinterlegt ist. Es gibt diesen bekannten französischen Schriftsteller und Piloten, dessen Name fast ein wenig unaussprechlich ist, Antoine de Saint-Exupéry. Der hat dieses bekannte Werk, Der kleine Prinz, geschrieben. Und dort steht diese Aussage drin: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Also eine Erkenntnis, die nicht nur in der Bibel steht, die sogar in der Weltliteratur zu finden ist und eine tiefe, tiefe Weisheit beinhaltet. Und deswegen wird es jetzt im zweiten Teil der Predigt auch höchste Zeit, dass wir tatsächlich nochmal hingucken auf diesen Jesus. Und ja, die eröffneten Augen des Herzens dann auch sehen, wer er ist. Und da sagt er ganz klipp und klar in unserem Text: Ich und der Vater sind eins. Ja, ich bin nicht nur ein Mensch, wie die Pharisäer behaupteten, ich bin Gott. Ja, und wenn wir das ahnen und das neu begreifen, dann sehen wir auch, was hier steht, was die geöffneten Augen des Herzens bewirken. Wir sehen nämlich auf einmal, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er diesen Jesus von den Toten auferweckt hat. Also die Kraft, die mit diesem Jesus und Gott, die eins sind, zu tun hat, ist so eine überwältigende Kraft und Stärke, dass sie sonst nirgendwo auf der Erde zu finden ist, außer bei diesem Gott, denn niemand von uns kann einen Menschen wieder zum Leben zurückbringen. Das kann nur Gott. Und um genau diese Aussage geht es. Und dann frage ich euch jetzt, als wir von der Aufregung sprachen vorhin, sehr provozierend frage ich jetzt mal, wieso fürchtet sich vielleicht irgendjemand vor dem Virus und der Pandemie? Wieso gibt es vielleicht Ängste vor Krieg, vor Inflation, vor schwindendem Wohlstand? Regiert etwa Herr Putin die Welt oder Herr Xi Jinping, der Chef von China? Wieso diskutieren wir eigentlich da auf Messerschneide und attackieren wir uns zu diesen Themen gegenseitig? Jesus, nicht Putin, ist der Herr dieser Welt. Ich glaube dieser Aussage mehr als allen Thesen im Internet. Und ich vertraue dieser Aussage. Können wir vielleicht die nächste Folie nochmal wieder sehen? Mein Vater, der sie mir gegeben hat, meine Schäfchen, ist größer als alles. Niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Oder in einer anderen Übersetzung, die den Titel Willkommen daheim trägt, heißt es: Mein Vater, der mir die Sorge über meine Schäfchen anvertraut hat, ist unendlich viel größer als alle zerstörerischen und räuberischen Mächte dieser Welt. Dazu sage Amen. Wer das glauben kann, der hat eine völlig andere Sicht auf diese Welt. Und ich frage dich deswegen, glaubst du das? Ich beglückwünsche euch, wenn ihr jetzt Ja sagt. Die nächste Frage heißt, hat das dann auch Auswirkungen nicht nur beim Sonntagmorgen im Gottesdienst, sondern auch am Montag und am Dienstag in all den Alltagssituationen? Alles, was ich im Namen meines Vaters tue, zeigt, wer ich bin, stand in dem Text. Können wir noch einen weitergehen? Da hatte ich es markiert. Alles, was ich im Namen meines Vaters tue, zeigt, wer ich bin, sagt Jesus. Aber ihr gehört nicht zu meinen Schafen, darum glaubt ihr nicht. Das heißt also, es gibt einen ganz dramatischen Zusammenhang, ob du wirklich ein Schäfchen von Jesus bist und Jesus dein guter Hirte ist, wenn du das glauben kannst. Und wenn das die Ängste dieser Welt nur noch niederdrücken, dann muss an dieser Stelle jetzt eine herzliche Einladung von mir kommen. Zu diesem Jesus, zu dem, dem alle Macht gegeben ist, dessen Kraft größer ist als alles. Eine Einladung, sich dem anzuvertrauen, der über allem steht. Während das, was wir in dieser Welt hören, ganz massiv von dem gesteuert ist, zu dem Jesus sagt, er ist der Vater der Lüge und er kann nur zerstören. Genau das erleben wir, genau das sehen wir. Ich werde nie vergessen, wie unsere junge Außenministerin urplötzlich sich mit dem sich anbahnenden Krieg konfrontiert sah und bei dem Außenministerkollegen in Moskau gewesen war und dann zurückkam und ich las in der Zeitung, dass die junge Frau feststellte, wenn ein Mensch etwas sagt und es nachher nicht tut, dann sagen wir zu Deutsch, er hat gelogen. Der Vater der Lüge, Jesus bezeichnet ihn. Und was er kann nur zerstören. Merkt ihr, wie aktuell das ist, was Jesus sagt? Deswegen die Einladung zu diesem Jesus, der sagt, ich bin der gute Hirte. Das ist dieses Bild, was Jesus aufgreift, was auch im Psalm 23 schon uns mitgegeben ist im Alten Testament. Und ja, was macht das aus, dass dort Kommunikation zwischen dem Hirten und der Herde besteht? Kommunikation zwischen dem Hirten und dem Schäfchen. Das ist ja bei uns eben auch nicht anders. Deswegen nimmt Jesus dieses Beispiel. Gute Kommunikation besteht aus Hören und Reden. Beides. Und aus der guten Kommunikation entwickelt sich Vertrauen. Es ist für mich schön, dass ich sagen kann, ich vertraue meiner Frau. Was haben wir schon miteinander? kommuniziert. Ich könnte ihre Stimme im Dunkeln erkennen und selbst aus Zitaten könnte ich sie identifizieren. Und deswegen nimmt Jesus dieses Bild und sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Hier kommt die nächste Frage. Kennst du die Stimme deines guten Hirten Jesus im Alltag? Wie soll das überhaupt gehen, kann man sich ja zu Recht fragen. Nun, Jesus hat damals, als er von dieser Welt ging, gesagt, wenn ich jetzt weggehe, das wird nichts mit euch, ohne mich. Aber ich schicke euch den Heiligen Geist. Der kam auch dann zu Pfingsten. Und Paulus hat dann den Korinthern erklärt, dieser Heilige Geist, wenn ihr Jesus vertraut, der wohnt jetzt in dir. Also, das geht dann zu mit dem Heiligen Geist in dir, wie in einer Wohnung, wo man gemeinsam wohnt. Entweder als Ehepaar oder als WG, was man heute auch so hat. Wie geht es dazu? Nun, man spricht miteinander, man hört aufeinander, man schätzt einander wert, man redet. Geht das denn mit dem Heiligen Geist? Wenn Paulus behauptet, er wohnt in dir, dann müsste ich ihn doch eigentlich hören können, oder? Kennst du die Stimme des Heiligen Geistes in dir? Wenn das nämlich so ist, ist es auch gar nicht mehr so spektakulär, wenn Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Das muss gehen. Meine persönliche Erfahrung dabei ist, ich bin ja mein Leben lang ein Schreibtischhocker gewesen und irgendwie fing ich an zu rosten und ich merkte, ich brauchte Bewegung. Und so hatte auch eine Geschichte gehabt in meinem Leben, beschlossen, dass ich 1 bis 2 Mal in der Woche meine Turnschuhe anziehe und ungefähr 200 Meter hinter unserem Haus beginnt unser großes, weites Feld. Und dann bin ich unterwegs im Feld. Und wenn ich dann die letzten Häuser hinter mir gelassen habe, dann sage ich zu dem Heiligen Geist, der mit mir eine WG hat, Wohngemeinschaft hat, hallo, hier bin ich. Jetzt habe ich Zeit. Ich habe noch 1 Stunde zu laufen. Jetzt würde ich gerne hören. Was hast du mir denn zu sagen? Meine Frau musste vor einiger Zeit lachen, als ich nach Hause kam und ihr sagte, ich habe im Feld auch jemand getroffen. Ach, sagte sie, wen denn? Ihr ahnt schon, dass ich gesagt habe, den Heiligen Geist. Da musste sie auch lachen. Aber wisst ihr, es war wirklich so. Ich habe über etwas nachgedacht. Eine Sache, die mich beschäftigt hat. Und urplötzlich macht's Klack. Und ich hatte einen Gedanken, der mich so beglückt hat und so erfreut hat. Weil ich wusste, genau das war's. Das ging jetzt, das war jetzt das, was dran war. Es konnte nur der Heilige Geist gewesen sein. Und wenn Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, ist genau das damit gemeint. Das heißt, es geht wirklich. Die Stimme dieses Jesus zu hören, durch Gedanken, die er uns gibt, die er uns nahe bringt. Und ich kann nur sagen, das macht mein Christsein aus. Ich fühle mich nicht alleine. Das ist etwas Großartiges. Dann sagt Jesus noch, meine Schafe folgen mir. Ich glaube nicht, dass sich dahinter jetzt die Pflicht zum Gehorsam gegen Gott abbildet, die uns dann in irgendeine bestimmte Richtung zwingt, die wir nicht wollen, die uns knechtet und sonst irgendwas. Ich habe es über lange Jahre meines Lebens einfach gespürt. Es stimmt, was Jesus sagt. Ich gebe ihnen das Leben und die Fülle, das ewige Leben. Ich gebe ihnen Schutz. Niemand kann sie mir entreißen. Schon gar nicht Herr Putin oder wer sonst noch meint, groß in dieser Welt zu sein. Und heute Morgen lasen wir im Psalm 73, dass da Leute sind, die ihr Maul so aufreißen, dass es Maul bis gen Himmel geht. Da habe ich gesagt, jo. Aber die Stimme dieses guten Hirten, das ist das Beste, was ich tun kann, dieser Stimme einfach zu folgen, weil es etwas Gutes für mich ist. Und nun muss ich den Sack zubinden. Wir hatten am Anfang gesagt, dass alles sich damit klärt, wenn dir und mir tief ins Herz gefallen ist. Jesus ist mein guter Hirte. Er ist der Allerhöchste und ich darf sein Schäfchen sein. Dann spielen alle Aufregungen um uns herum in der weiten Welt, wie auch in unserem ganz privaten Umfeld oder auch in einer christlichen Gemeinde, eine untergeordnete Rolle. Ja, sie sind auch noch da. Ich will es auch nicht klein machen. Es gibt und wird immer Aufregungen auch geben, persönlich wie auch im Umfeld. Aber da steht etwas drüber, das sich an diesem Jesus festmacht. Der Jesus ja gesagt hat, ich und der Vater sind eins. So möchte ich euch zum Schluss, und vielleicht wird das die letzte Folie dann hier sein, wenn du noch mal weitermachst, bitte, noch ein paar persönliche Fragen stellen, die du einfach für dich jetzt noch einmal in der Gegenwart Gottes, unseres Herrn Jesus Christus, beantwortest. Wer ist denn Jesus für dich? Vertraust du ihm wirklich, trotz all diesen Aufregungen? Kennst du die Stimme des Heiligen Geistes in deinem Alltag, so wie ein Schäfchen die vertraute Stimme des Hirten kennt? Bist du dir bewusst, dass dieser Jesus so grenzenlos stark ist, dass die Aufregungen dieser Welt dich gar nicht mehr beherrschen müssen? Jesus hatte damals den Juden dieses Angebot gemacht, diese Fragen positiv zugunsten dieses Jesus zu beantworten, aber sie haben sich entschieden und haben Steine aufgehoben, um ihn zu steinigen. Ich wünsche euch, dass ihr das nicht tut, sondern dass ihr weiterdenkt, Klarheiten bekommt und die einladende Hand dieses Jesus ergreift und mit ihm unterwegs seid. Dann ist diese Gemeinde, wenn es viele von euch, die es so tun, hier ein Leuchtturm. Dann wird Gott selbst dafür sorgen, dass hier etwas ausgeht, auch ins Umfeld. Dann wird Gott sich bezeugen, denn es ist sein Werk, an dem wir stehen. Welch ein großer Gott, der sich so um uns kümmert. Ich möchte beten. Und ich möchte dir Dankeschön sagen, heiliger Gott, dass du wirklich der gute Hirte bist. Ich möchte dir Dankeschön sagen, dass alles, was wir auf dieser Welt hier erleben, uns nicht niederdrücken muss, sondern dass wir in dir den Halt haben, so wie wir es vorhin auch in dem letzten Lied gehört haben von Werner. Dass du der Fels bist, auf dem wir stehen. Dass wir bei dir getragen sind, mitten in all den Turbulenzen. So siehst du, Herr, was jeder gedacht hat jetzt hier. Ich bete für jeden Einzelnen und ich bete für mich, dass es uns gelingt, jeden Tag, Montag, Dienstag, die ganze Woche, dir, dem Allmächtigen, zu vertrauen und sind gespannt, welche Wege du uns dann führen wirst. Wege, die dich ehren, dein Reich bauen und die anderen Menschen zum Segen werden. Dazu gebrauche mich, gebrauche uns, gebrauche diese Gemeinde. Amen. Danke, dass ihr so lange geduldig zugehört habt.